Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom Ostersonntag, 23. März 2008. Es ist die 7. Predigt aus der Reihe Schritte mit Jesus. Das Thema ist der Schritt in die Gewissheit. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Ich wünsche Ihnen allen auch frohe Ostern und gesegnete Feiertage und eben das, was wir jetzt gehört haben in den Lesungen und in den Liedern, auch bei uns durch den Alltag und durch die Kicht unseres Lebens durchbricht, nämlich, dass Jesus lebt, dass er mit seiner Kraft unter uns ist und dass diese Kraft auch da nicht aus ist, wo wir mit unserer Kraft und auch Menschen, die uns helfen, mit ihrer Kraft am Ende sind. Wie ich Pastor geworden bin, waren die Ostertage schon etwas Besonderes immer. Auch für die Gemeinde ist das etwas sehr Besonderes. Kam es vor, dass Gemeindeglieder auf mich zukamen, freudestrahlend: Der Herr ist auferstanden. Ich habe das Gefühl gehabt, die erwarten jetzt irgendetwas. Dann bin ich irgendwann mal durch jemand aufgeklärt worden: Du musst da sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Das war so in meinem Praktikum, das ich vor dem Studium gemacht habe. Beim Studium habe ich dann gelernt, aha, das ist der altkirchliche Gruß und da steckt ganz arg viel dahinter. Trotzdem hat es bei mir eine ganze Zeit gebraucht, bis ich auf diesen Satz, der Herr ist auferstanden, ebenso freudig und für mich authentisch und stimmig sagen konnte: Er ist wahrhaftig auferstanden. Vielleicht geht es dir auch so, dass es da Punkte im Glauben, in der Frömmigkeit, im kirchlichen Leben gibt, die dir als strahlende Gewissheit entgegenkommen, aber du doch manchmal auch irritiert bist. Für dich hat vielleicht die Bibel manche offene Frage noch und der Glaube. Du möchtest die Gemeinschaft in der Gemeinde nicht missen. Aber es sind doch viele Fragen. Und es fehlt dir die Gewissheit, wenn die Bibel so ganz strahlend und glasklar sagt, der Herr ist auferstanden, da fehlt dir die Gewissheit, da einzustimmen. Und du überlegst dir: Wenn ich zu dem Verein jetzt dazugehöre, muss ich dann tatsächlich, so wie ich Grüß Gott oder Auf Wiedersehen sage, halt auch antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Mach das bloß nicht. Sondern warte, bis du von Gott selber diesen Glauben vergewissert bekommst. Da ist einer kurze Zeit in der Gemeinde, dann gerät er in eine große Not und ein älterer, lieber Bruder meint es wirklich gut und schreibt ihm eine Karte mit dem Pauluswort: Ich bin gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten unscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wie unser Freund das liest, ist er völlig irritiert und denkt: Schön wär's, wenn ich das glauben könnte. Aber wie bekomme ich wirklich Gewissheit in Glaubensfragen? Über diese Frage, über dieses Thema möchte ich mit uns heute Morgen nachdenken. Und Gedanken dazu finde ich in der Ostergeschichte des Markus-Evangeliums. Sie berichtet: Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war schon groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Dieser Osterbericht im Markus-Evangelium endet ganz unösterlich mit Furcht und Entsetzen. Aber die Tatsache, dass er uns überliefert ist, zeigt, dass es nicht dabei blieb. Und in anderen Teilen des Neuen Testamentes lesen wir, wenige Wochen später finden wir dieselben Leute mutig und von einer strahlenden Gewissheit erfüllt, wie sie ihren Glauben in aller Öffentlichkeit bekennen, dass Christus auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift, so wie wir das vorhin auch in dem altkirchlichen Bekenntnis, das uns Paulus überliefert hat, gehört haben. Was war geschehen? Darum geht es heute im letzten Gottesdienst unserer Reihe Schritte mit Jesus. Das Thema: der Schritt zur Gewissheit. Wie finde ich Gewissheit in Glaubenssachen? Und diese Ostergeschichte im Markus-Evangelium gibt uns dazu ganz bemerkenswerte Anregungen. Die erste: löse dich von falschen Vorstellungen. Löse dich von falschen Vorstellungen. Diese Ostergeschichte berichtet, drei Frauen wollen am ersten Werktag der Woche dem toten Jesus die letzte Ehre erweisen und ihn nach der Gepflogenheit salben. Wie sie auf dem Friedhof ankommen, ist alles anders als erwartet. Sie sahen, dass der Stein weggewälzt war. Sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Er sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Es ist sehr eigenartig. Man würde ja erwarten, dass die Frauen jubeln über die frohe Botschaft: er ist auferstanden. Das leere Grab scheint den Bericht der Auferstehung im Grunde genommen ja zu belegen, zu beweisen. Aber anstatt dass sie auf diesen Ostergruß dieses Engels, dieses Gottesboten, er ist auferstanden, antworten, er ist wahrhaftig auferstanden, da rennen sie davon. Warum? Der Autor des Evangeliums möchte damit sagen: löse dich von falschen Vorstellungen, als könne die Wahrheit des Glaubens bewiesen werden. Das leere Grab war schon damals an jenem ersten Ostermorgen untauglich, die Wahrheit des Glaubens zu beweisen. Und auch der Zuspruch, er ist auferstanden, konnte den Glauben nicht bewirken. Wir hatten in der vergangenen Woche ein Glaubensinformationsseminar, den sogenannten Alpha-Kurs. Am zweiten Abend ging es um das Thema Bibel. In meiner Gesprächsgruppe waren Leute, die etwa vor 2 Jahren zum Glauben gekommen sind. Einer sagte plötzlich sehr bestimmt: dass ich zum Glauben kam, hat damit zu tun, dass es Leute gab, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Aber den Glauben konnten sie durch alles Reden nicht bei mir bewirken. Der Glaube, die Gewissheit, dass das stimmt, das musste in meinem Inneren wachsen. So hat er das sinngemäß gesagt. Und ich habe das noch selten so deutlich formuliert gehört, was ich in der Begleitung mit Menschen auf dem Weg des Glaubens oder zum Glauben immer wieder erfahre. Wir können einander bis an die Grenze des Gläubigwerdens begleiten. Aber das Wunder des Glaubens im Herzen eines Menschen kann nur Gott bewirken. Du kannst einem den Glauben nach allen Regeln der Kunst auseinandersetzen. Du kannst einem noch so feurige Zeugnisse geben. Du wirst merken, wenn du ehrlich bist, und wenn der andere auch ehrlich ist und eben nicht einfach, weil die Nerven schwach werden, dann halt sagt, ja, jetzt sage ich halt ja, damit du zufrieden bist oder so. Wenn der andere wirklich ehrlich ist, wenn ihr beide ehrlich seid, dann werdet ihr merken, es gibt da einen Moment, das kannst du nicht machen in der Begleitung. Das kann nur Gott selber machen. Das Wunder des Glaubens im Herzen muss Gott wirken. Das meint der Paulus, wenn er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Es sind nicht wir selber. Weder mit unserem Verstand können wir es machen, noch kann ich es für einen anderen machen. Es ist der Heilige Geist. Wir müssen uns, wir können uns auch als Gemeinde zurücklehnen und sagen, okay, wir versuchen einen Rahmen zu gestalten, aber jetzt ist Platz, dass Gott wirkt. Und er tut es. Vielleicht haben manche im Zusammenhang dieser Passions- und Ostertage das letzte 16. Kapitel im Markus-Evangelium einmal gelesen und vielleicht sind sie daran hängen geblieben, dass in manchen Bibeln nach diesem Osterbericht, den ich uns gerade vorgelesen habe, steht, so als kleine Erklärung, vielleicht kursiv gedruckt mit einem Sternchen, nach den ältesten Textzeugen endet das Markus-Evangelium mit Vers 8. Die Verse 9 bis 20 sind im 2. Jahrhundert hinzugefügt worden, vermutlich um dem Markus-Evangelium einen den anderen Evangelien entsprechenden Abschluss zu geben. Ja, was soll auch das heißen? Ist jetzt schon die historische Kritik in unsere heilige Bibel eingedrungen? Können wir nichts machen. Wenn wir die ersten Textzeugen nehmen, da fehlt eben dieser glorreiche Schluss. Das Markus-Evangelium endet tatsächlich mit Furcht und Entsetzen. Sie gingen hinaus, flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich aus. Da ist vor dem Markus das Buch zu. Was soll das bedeuten? Wenn Markus sein Evangelium ohne Osterjubel beschließt, will er sagen, löse dich ein für alle Mal von falschen Vorstellungen. Beweise oder siegesgewisse Zeugnisse wirken keinen Glauben. Aber wie finde ich dann zur Gewissheit in Glaubenssachen? Wenn wir diese letzten 8 Sätze im Markus-Evangelium genau lesen, entdecken wir, Markus empfiehlt in seinem Osterbericht 2 Dinge. Erstens, vertraue Gottes Boten dort, wo sie dir in deinem Leben entgegentreten. Und zweitens, geh dann den Weg des Glaubens. Was das bedeutet, möchte ich uns erklären. Zunächst, vertrau einfach den Boten Gottes. Diese Frauen begegnen in der Grabhöhle einem Boten Gottes, der ihnen sagt, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, er ist auferstanden, er ist nicht da. Siehe die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Kürzlich habe ich die neue, sehr empfehlenswerte Biografie unseres Kirchenvaters John Wesley von Stephen Tonkins gelesen. Sie steht momentan nicht in der Bücherstube, aber bald wieder. Es ist ein wirklich interessantes Buch, leicht und gut zu lesen und historisch ganz, ganz gut gearbeitet. Aufgrund einiger persönlicher, beruflicher Eskapaden wurde der junge Priester Wesley in seinem geistlichen Leben sehr verunsichert. Zum Glück hatte er einen Freund mit einer großen Lebenserfahrung und mit einem Herz auf dem rechten Fleck. Dieser sagte ihm auf den Kopf zu und sagt, du hör ich zu, Wesley, dein Problem ist, dass du versuchst, mit deinem Verstand zu glauben, anstatt mit deinem Herzen. Du versuchst, mit deinem Verstand zu glauben, anstatt zu warten, dass Gott dir die Wahrheit des Glaubens vergewissert. Als Wesley diesen Gedanken, es geht ja manchmal nicht so schnell bei uns, wenn jemand das Richtige uns sagt, wir wissen es genau, aber es kostet da manchmal etwas Zeit, dass wir es in unserem Kopf dann zulassen. Aber als Wesley diesen Gedanken zuließ, war seine erste Reaktion, dann muss ich mit dem Predigen komplett aufhören. Dann sitze ich jetzt auf diesem Stuhl und dann mache ich gar nichts mehr. Ich war auch ein bisschen Trotz dabei. Und er sagte zu seinem Freund, was kann ich denn predigen? Und dann sagt sein Freund zu ihm, predige den Glauben, bis du ihn hast. Und wenn du den Glauben hast, dann predige ihn, weil du ihn hast. Ungewöhnlich ist nicht nur dieser eigenartige Rat, den Wesley von seinem geistlichen Begleiter erhielt. Ungewöhnlich vor allem ist, dass Wesley dem Freund als einem Boten Gottes vertraute. Aber es war tatsächlich die Voraussetzung, dass er später zur Gewissheit im Glauben fand. Dass Petrus und Johannes wenige Wochen nach jenem entsetzlichen Ostermorgen in Jerusalem in aller Öffentlichkeit predigten, dass sie von einer tiefen Gewissheit erfüllt waren und plötzlich vor den Behörden standen und anfingen, die Behörden zu belehren und zu sagen, Jesus ist der Stein, den ihr als Bauleute verworfen habt. Kapiert ihr es denn nicht? Der ist zum Schlussstein geworden. All das konnte nur geschehen, weil sie bei allen Zweifeln, bei aller Skepsis, die sie hatten, tatsächlich diesem Wort des Boten Gottes vertraut hatten. Als unsere Kinder schwimmen lernten, waren sie fasziniert vom 3-Meter-Sprungbrett. Ich weiß es noch, wir waren in Alpersbach im Schwarzwald im Urlaub, war so ein Freibad, da sind wir regelmäßig hingegangen, gab es ein Sprungbrett. Sie wollten springen, aber es war auch etwas Angst dabei. Da haben wir natürlich geredet, war natürlich auch stolz gewesen, wenn sie runtergehupft wären. Es war schon auch ein klein wenig mir wichtig, aber ich habe gemerkt, ich kann im Grunde genommen reden, was ich will. Ich kann auch selber runterhüpfen. Aber letztlich es liegt an ihnen selbst, ob sie springen oder nicht. Was muss das sein, dass sie springen? Der Punkt, im eigentlichen Wortsinn, der springende Punkt war, sie mussten springen im Vertrauen, das stimmt, was ich sage, und bevor sie es aus eigener Erfahrung und Sicherheit wussten. Sie mussten springen im Vertrauen, das stimmt, was ich sage, und bevor sie es aus eigener Erfahrung mit Sicherheit wussten. Genauso ist es im Glauben. Die Erfahrung der Gewissheit macht nur, wer glaubt, bevor er die Wahrheit des Glaubens erfahren hat. Ich möchte sagen, das ist ein So-tun-als-ob-Glaube. Ein So-tun-als-ob-Glaube. Was meine ich damit? Es gibt im Neuen Testament einen Brief, der ausführlich in 2 Kapiteln vom Glauben handelt, der sogenannte Hebräerbrief. Er definiert den Glauben als ein So-tun-als-ob, wenn es heißt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Für die 3 Frauen an jenem ersten Ostermorgen war Glaube nicht Gewissheit, sondern einfach Hoffnung und Vertrauen in das Wort des Boten Gottes. Mit Furcht und Entsetzen und mit Zittern sind sie da vom Kirchhof gegangen. Viele hätten gar mit dem Thermometer gar keinen Glauben festgestellt. Aber es war ein so tun als ob Glaube. Diese Haltung wurde ein wichtiger Schritt, dass sie später Gewissheit erfuhren. Ich weiß nicht, wo du in deinem Glauben momentan stehst. Vielleicht hast du viele Fragen. Vielleicht ist manches unklar. Wir wollen oft Beweise, bevor wir Vertrauen wagen. Aber damit verstellen wir uns den Weg zum Glauben. Wenn du auf der Suche bist nach Gewissheit in Glaubenssachen, dann rät Markus mit seiner Ostergeschichte. Tu so, als ob du glaubst. Vertraue einfach Gottes Boten. Seine zweite Empfehlung ist, das ist mein letzter Punkt, geh den Weg des Glaubens. Geh einfach den Weg des Glaubens. Noch einmal zurück zu unserer Grabhöhle an jenem ersten Ostermorgen. Dieser Bote Gottes gibt den Frauen eine recht konkrete Anweisung. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und dann heißt es, und sie gingen. Zwar, okay, mit Zittern und Furcht und Entsetzen, aber sie gingen. Ihr kennt alle den pädagogischen Fachausdruck Learning by Doing, Lernen durch Tun. Weiß nicht, ich will ja jetzt die Sache nicht zu hoch stilisieren, aber weiß jemand, wer diesen Ausdruck geprägt hat? Ja, genau. Robert Baden-Powell, also der Gründer der Pfadfinderbewegung. Heute geht es nicht um Pfadfinder, aber was steckt dahinter? Das Prinzip Learning by Doing beruht auf der Einsicht, dass Lernerfolge oft nur möglich sind, wenn du Dinge ausprobierst und die Erfahrungen reflektierst. Und Markus sagt mit diesem ungewöhnlichen Schluss seiner Jesusgeschichte, so ist es auch mit dem Glauben. Gewissheit über seine Wahrheit gewinnst du nur auf dem Weg Learning by Doing. Darum verweist der Gottesbote die Frauen nach Galiläa. Geht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Warum Galiläa? Warum Galiläa? Galiläa ist im Neuen Testament die Heimat des Evangeliums. Galiläa ist der Ort, wo Jesus gelebt, wo er gesprochen, wo er geholfen hat, wo er sich mit den Leuten auseinandergesetzt hat, wo er ihnen im Alltag begegnet ist. Dort, wo Jesus mit den Menschen im Alltag den Glauben gelebt hat, dort, wo Jesus mit den Leuten im Alltag den Glauben gelebt hat, dort wirst du ihn finden. Heute in einer Woche beginnt unsere Gemeindeaktion 40 Tage mit Gott. Kürzlich hat jemand zu mir gesagt, da wollte ich das Büchlein ihm verkaufen oder ihm unterjubeln. Dann sagt er zu mir, naja, also die Aktion 40 Tage mit Gott ist ja ganz schön und gut, aber die Andachten vom letzten Jahr, die haben mich ja nicht so ganz vom Hocker gerissen. Ein bisschen kurz, habe ich gesagt, du kannst ja in der Bücherstube noch zwei weitere Andachtsbücher kaufen, das ist ja alles unbenommen. Und dann habe ich ihm noch einmal die Idee erklärt. Die erste Zielgruppe dieser Aktion und dieser Andachten sind Menschen, die eben aus familiären oder beruflichen Gründen oder weiß ich aus welchen Gründen momentan nicht regelmäßig beten oder Bibel lesen können. Die vielleicht ahnen, dass das sinnvoll ist und dass da auch eine Kraft für sie verborgen ist, aber die es noch nicht tun, oder solche, die vielleicht einfach nach einem Einstieg suchen, aber auch ein Einstieg, der barmherzig ist und einem nicht etwas überstülpt, das man ja ohnehin nicht tragen kann. Solche, die einfach den Wunsch haben, regelmäßig zu beten. Und wenn wir alle als ganze Gemeinde es schaffen, bei so einer konzertierten Aktion mitzumachen, helfen wir doch denen, die es brauchen, diesen Einstieg zu finden. Habe ich versucht zu erklären. Die 40 Andachten wollen einen Einstieg bieten, auszuprobieren, was passiert, wenn du täglich in der Bibel liest, wenn du betest. Und bei denen, die sich auf diesen Weg schon eingelassen haben, habe ich erlebt, wie sich tatsächlich durch das Tun etwas verändert hat. Manchmal fragen Leute, was muss ich tun, um Glied in dieser Gemeinde zu werden. Ich möchte sagen, ich verlange nicht, dass du die Gewissheit der Glaubensartikel, dieses Glaubensbekenntnisses hier hinten, als Gewissheit diese Inhalte bekennst. Für mich gibt es nur eine Aufnahmebedingung, nämlich ein ernsthaftes Verlangen, dein Leben im Sinn Jesu zu führen, und die Bereitschaft, deine Ernsthaftigkeit unter Beweis zu stellen, indem du demütig und aufrichtig versuchst, Böses zu meiden, Gutes zu tun und die Gnadenmittel, die Gott als Weg zum Leben uns verordnet hat, zu achten. Denn Glaube funktioniert nach dem Prinzip Learning by Doing. Ich weiß und ich habe es erlebt und ich bin überzeugt, dass dort, wo wir in diesem Rahmen unterwegs sind, dort wird der Heilige Geist den Glauben vergewissern. Und mit der Ostergeschichte sagt Markus, es ist wichtig, dass du den Weg des Glaubens gehst, vielleicht mit Zittern, vielleicht mit Fragen, aber du gehst. Du kannst nicht warten, bis du in dir die Kraft spürst, bis du es sicher weißt. Du musst einfach heute danach handeln. Erst das Tun ist das Experiment, das die Richtigkeit der Glaubenshypothese beweist. Erst das Tun ist das Experiment, das dir dann auch nachher den Beweis liefert, die Glaubenshypothese, die trägt. Darum versuche es einfach einmal mit 40 Tagen mit Gott. Geh den Weg des Glaubens. Mit jenem turbulenten Ostermorgen war der Tag noch lange nicht zu Ende. Gegen Abend, das erzählt dann ein anderer Schreiber, gegen Abend waren zwei von den Freunden Jesu, wie es der Bote gesagt hatte, Richtung Galiläa unterwegs. Auf ihrem Weg begegnen sie einem Fremden. Mit dem besprechen sie noch einmal all das Problematische und Schreckliche in allen Details. Als sie in das Dorf kamen, wo sie nächtigen möchten, baten sie den Fremden, mit ihm zu Abend zu essen. Der Fremde lässt sich einladen und dann wird berichtet, und es geschah, als er mit ihnen bei Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen, und da wurden ihre Augen geöffnet, dass es Jesus war. Und das hat sie so berührt. Plötzlich war ihnen klar, Jesus lebt, er ist da. Sie hatten es ganz deutlich erfahren. Und das hat sie so berührt, dass sie aufgestanden sind, schnurstracks nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Die haben auch schon alles Mögliche an diesem Tag erlebt und haben gesagt, der Herr ist auferstanden, und sagen sie, er ist wahrhaftig auferstanden. So hat Gott ihnen, learning by doing, den Glauben, die Wahrheit des Glaubens vergewissert. Vorhin habe ich erzählt, dass unser Kirchenvater Wesley seinem Freund vertraute und sich auf dieses Experiment des Glaubens eingelassen hatte. Es ist ja schon ein Experiment, wenn man einem Priester sagt, naja, du spürst jetzt innerlich keinen Glauben, aber jetzt machst du einfach mal jeden Tag deine Arbeit und dann wirst du schon sehen, was passiert. Zunächst geschah nichts Spektakuläres. Er betete, er las in der Bibel, besuchte seine Gottesdienste und Hauskreise und erwartete. Ein Tag nach dem anderen verging. So ging er am 24. Mai in eine Versammlung in der Aldersgate Street, wo jemand Luthers Vorrede zum Römerbrief las. Und später berichtet er, was geschah, als er zuhörte. Gegen 8:45, als Luther die Veränderung beschrieb, die Gott durch den Glauben an Christus im Herzen bewirkt, spürte ich, wie mein Herz seltsam erwärmt wird. Ich spürte, dass ich auf Christus vertraute, und eine Gewissheit wurde mir geschenkt, dass er meine Sünden weggenommen hatte. Die Art und Weise, wie Gott Menschen den Glauben als Wahrheit vergewissert, war immer wieder in den Details anders. Allen diesen Geschichten ist gemeinsam, wo sich jemand im Vertrauen auf den Weg macht, wo jemand im Gehorsam den Weg Gottes geht, erfährt er in einem sicher nicht berechenbaren und doch ganz bestimmten Augenblick die Wahrheit des Glaubens. Ich weiß nicht, wo du stehst gerade in deinem Glauben, aber ich möchte dich einfach einladen. Fang heute damit an. Nimm dir jeden Tag eine Viertelstunde Zeit. Lese deine Bibel. Lese ein Andachtsbuch und lass dich von dem in die Stille mit Gott führen. Ich bin überzeugt, Gott wird dir begegnen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber vielleicht übermorgen. Und wenn das passiert ist, kannst du mir das ja erzählen. Ich fände es schön, wenn wir das erleben, untereinander teilen und so merken, wie Jesus tatsächlich lebendig ist. Ich möchte mit uns beten. Lebendiger Gott, Schöpfer unseres Lebens, danke für dieses Osterfest und den Gottesdienst, den wir jetzt miteinander feiern. Hab Dank, dass du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt hast. Und hab Dank, dass du so die Wahrheit des Glaubens bestätigst. Hab Dank für die vielen Zeugnisse von Menschen, die uns vorausgegangen sind, die uns zeigen, du lebst, du bist Wirklichkeit, auch wir können mit dir rechnen. Herr, hier sind Menschen, die Zweifel haben, die nach der Wahrheit des Glaubens suchen. Ich möchte dich einfach bitten, schenk du ihnen Geduld, schenk du ihnen Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen, dich dort zu suchen, wo du schon immer den Menschen begegnet bist, im Alltag, in der Not, mitten im Dickicht von großen und kleinen Sorgen. Herr, hier sind manche, die angefochten sind. Ihr Glaube ist von Zweifeln umweht. Schenk du ihnen Treue im Gebet. Schenk du ihnen Treue im Lesen deines Wortes. Schenk ihnen Treue, Gemeinschaft mit anderen zu haben. Schenk ihnen die Bereitschaft, sich von anderen ihre Lasten tragen zu lassen. Und schenk ihnen den Tag, an dem du ihnen begegnest. Herr, und hier sind Menschen, die eine Entscheidung für dich getroffen haben. Vielleicht eine ganz konkrete über irgendetwas, das für ihr Leben wichtig ist. Ich möchte dich bitten, dass du sie begleitest, dass du ihnen beistehst und hilfst, diese Entscheidung dann auch durchzutragen, im Alltag, auch dort, wo ihr Weg angegriffen wird. Treuer und barmherziger Gott, wir sind so darauf angewiesen, dass du uns den Glauben vergewisserst, dass du deine Liebe und deine Geduld, all die Dinge, die wir uns nicht geben können, in unserem Herz ausschüttest. Herr, ich möchte dich bitten für uns alle, schenk uns deinen Heiligen Geist. Schenk, dass wir uns auf den Weg machen können und lass uns unterwegs deinen Geist erfahren. Lass es Wirklichkeit werden, wenn wir jetzt miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.